Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und gleich einem Karl-May-Buch, jawohl, aber einem, wie Sie es wohl noch nie gelesen haben. Und das liegt an der Autorin Enis Maci und dem Autor Maslum Nergis, die mit ihren eigenen kulturellen Prägungen auf den urdeutschen alten Shatterhand und literarischen Lügenbaron blicken. Einem Theaterstück, das sie jetzt zu einem Buch verwandelt haben. Herrlich, sage ich Ihnen, als einer, der mit Karl-May aufgewachsen ist. Und schon deshalb bin ich sowas von gespannt, was Enis Maci und Maslum Nergis gleich erzählen. Sie sind unsere Gäste in dieser Lesart. Willkommen allerseits. Neulich haben wir es hier im Deutschlandfunk Kultur besprochen, das neue Buch von Sasa Stanisic, und den Titel auch ganz langsam vorgelesen. Achtung! Möchte die Witwe angesprochen werden, platziert sie auf dem Grab die Gießkanne mit dem Ausguss nach vorne. So drollig heißt das Buch des Autors Stanisic, der als Bosnien-Flüchtling nach Deutschland gekommen ist und einen kometenhaften Aufstieg als Schriftsteller erleben konnte. Mit vielen erfolgreichen Romanen, Erzählungen und Kinderbüchern. Die jüngste Tat hat nun einen ganz besonderen Schmelz aus Erinnerung, Melancholie und Humor. Und jetzt gibt es auch schon das Hörbuch, eine ungekürzte Lesung mit Sasa Stanisic höchst selbst. Unser Autor Tobias Wenzel, der hat wirklich gerne zugehört.
An einem heißen Weinbergnachmittag im Juni 1994 warf Vati einen Stein in die Luft. Und wir anderen, wir versuchten, seinen Stein mit unseren Steinen zu treffen.
Mit 4 Jugendlichen lässt Sasa Stanisic sein neues Prosawerk beginnen.
Und Vati sagte, wartet mal kurz. Und die Steine prasselten zu Boden. Wie super wäre es, fuhr er fort, wenn es so einen Proberaum für das Leben gäbe. Du gehst in den rein und probierst so 10 Minuten aus der Zukunft.
Die Möglichkeit, ein anderes Leben zu führen, ist das Leitmotiv aller Erzählungen in diesem Hörbuch, die der Autor spielerisch miteinander verknüpft. Da ist etwa Georg Horvath, ein Justiziar, der eigentlich alles mehrfach durchdenkt, bevor er handelt. Aber dann teilt er seiner Frau Regina plötzlich mit, er werde kündigen.
Wo kommt das denn auf einmal her? Fragt Regina. Georg klopft sich auf die Brust und sagt, von hier, über dem Herzen, etwas dramatisch. Er legt danach die Hand auf den Tisch, näher zu Regina, in der Hoffnung, dass sie die nimmt. Und seit wann weißt du das? Fragt Regina. Ich weiß es genau so lange wie du, sagt Georg und lächelt, seit gerade eben.
Gleich in mehreren Erzählungen, eher Kapiteln derselben Geschichte, fächert der Autor raffiniert den Kosmos von Georgs Familie auf, ausgehend von einem Memory-Spiel. Tragikomisch versucht Georg vergeblich, das Spiel wegzuwerfen, weil es ihn wurmt, dass er immer gegen seinen 8-jährigen Sohn verliert. Dieses Hörbuch lässt einen auflachen, berührt aber auch durch seine Melancholie. Denn für einige Figuren bleibt ein besseres Leben nur Wunschtraum, etwa wegen ihrer Herkunft. Großartig, wie sich Stanisic in Heinrich Heine, der sich fremd im eigenen Land fühlte, hineinversetzt und dessen Aufenthalt auf Helgoland karikiert.
Eine Runde schwimmen jetzt. Das Baden in der Nordsee ist immer das heilsamste Mittel für mein Übel und bringt mir vielleicht leichtere Gedanken. Vergebens. Vergebens tauche ich unter. Vergebens schwimme ich gegen die Strömung und habe jetzt auch noch Wasser im Ohr. Na toll, Heine.
Sasa Stanisic ist merklich kein Profisprecher, gleicht das aber durch seine äußerst charmante Art aus. Oft schaltet er von Melancholie auf Komik um und wieder zurück. Etwa in der Titelgeschichte, in der die Witwe Giese am Grab ihres Mannes versucht, sich für einen Neuanfang von ihm zu lösen.
Ach, Hermann, wie du den Schnee geliebt hast, wie sonst niemand über 12. In der einen Nacht, da ging es dir schon nicht mehr so gut, mich geweckt. Komm, Giesel, wir fahren Schlitten. Süßer Mundgeruch. Haben sie gemacht. Nochmal zusammen gejauchzt. Danach tat alles weh. Und 3 Monate später war Hermann tot. Jetzt war sie sauer auf Hermann, weil sie fror. Wärest du noch am Leben, müsste ich keine Zeit verbringen hier. Giesel warf einen Schneeball gegen den Grabstein, aber einen kleinen, weil mit Hermann konntest du nicht sehr böse sein und auch nicht für lange.
Sascha Stanišić erweist sich in diesem Hörbuch als profunder Menschenkenner und Menschenfreund. Beim Hören kommt diebische Freude darüber auf, wie die türkische Putzfrau Dilek ihr Leben ändert. Der Autor hilft ihr dabei, indem er die Zeit anhält. Da erstarrt nämlich in ihrem Arbeitszimmer die unausstehliche Wienerin Sena, bei der Dilek gerade putzt. Dilek gönnt sich daraufhin ein Wannenbad.
Dann hat sie das Wasser abgelassen, ein Handtuch genommen, ist in das Büro zu der Sena hin und hat ihr mit Filzstift einen dünnen, aber schwungvollen Schnurrbart gemalt.
Möchte die Witwe angesprochen werden, platziert sie auf dem Grab die Gießkanne mit dem Ausguss nach vorne. Noch einmal der ganze schöne, epische Titel des neuen Buches von Sascha Stanišić. Die Lesung jetzt als Audio im Hörverlag erschienen auf einer MP3-CD mit 7 Stunden Laufzeit für 24 Euro. Millionen sind mit Winnetou und Old Shatterhand aufgewachsen, Enis Maci und Maslum Nergis nicht. So steht es im Klappentext eines Buches, das schlicht Karl May heißt und gleich mal andeutet, dass wir hier etwas anderes lesen als die x-te Analyse des wohl deutschesten Autors aller Zeiten. Und eigentlich sollten wir uns alles auch bildlich vorstellen, denn es ist ein Theaterstück, das beide Autoren schon auf die Bühne gebracht haben. Und jetzt sind sie bei uns. Hallo, willkommen im Deutschlandfunk Kultur, Frau Maci.
Hallo.
Und am Telefon in Wien ist Maslum Nergis. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Vor gut einem halben Jahr hatte Ihr Stück Premiere an der Berliner Volksbühne. Es war ein großer Erfolg. Damals waren Sie beide schon zu Gast und klar bei uns, hier bei uns im Programm, im Kompressor, unserem Kulturmagazin. Dem Buch sieht man jetzt das Theaterstück gar nicht an. Haben Sie, Frau Maci, das jetzt ganz neu gemacht, arrangiert oder war dieser Text überhaupt erst die Grundlage für die ganze Dramaturgie?
Also im Essay sind Spuren des Theaterstücks auf jeden Fall vorhanden. Manche ein bisschen offensichtlicher in Form von Dialogen, andere vielleicht eher als Ahnung. Es hat eigentlich so angefangen, dass wir ein Stück machen wollten, auch mit dem Hintergedanken, dass Karl May, der ja der erfolgreichste deutsche Schriftsteller aller Zeiten ist, immer auch einer ist, der irgendwie kollektiv verstanden wird oder zu verstehen ist, einer, der für Millionen geschrieben hat, den Millionen gelesen haben, der zu dem es Remakes gab, Filmproduktionen, Satiren und so weiter. Und wir hatten das Gefühl, es wäre am besten, sich ihm also auch zu vielen zu nähern. Und was dann aber auf der Bühne vielleicht das Interessanteste ist für uns, das Modell der Hochstaplerei nämlich, das tritt dann im Essay ein bisschen zurück hinter anderen Fragen, die auf der Bühne nicht so leicht zu bearbeiten waren.
Es ist jetzt so eine Art weitgeschwungener, assoziativer Essay, würde ich es mal nennen. Da gleiten Sie durch Leben, Werk, Aspekte, auch die vielen kritischen, die man inzwischen mit Karl May verbindet. Sie, Herr Nergis, hatten, wie ich schon weiß, gar nichts mit Karl May am Hut, bis Sie Enis Maci angefixt hat sozusagen. Wie kam das denn?
Ja, genau, ich glaube, das war im Jahr 2016 im Winter, als Enis im Zug saß nach Gelsenkirchen und dort die DB Mobil in den Händen hielt. Und da gab es ein Feature über den damals neuesten Winnetou-Remake, den RTL gemacht hat. Und Enis hat mir ein Foto geschickt von der Reportage über Wotan Wilke Möhring und hat mir dann von dem Film erzählt und natürlich auch von dem Autor Karl May. Und wir hatten beide so eine ungefähre Ahnung, wer dieser Mensch ist, worum es in diesen Büchern geht, aber weder Enis noch ich sind damit aufgewachsen oder haben auch wirklich intensive Berührungspunkte damit gehabt. Und da hat sich eigentlich dann so diese Frage, so die erste Frage entwickelt, wer war dieser Mensch und was steckt in Werk und Leben, das immer noch so fasziniert? Und was hat das eigentlich mit uns zu tun heute? Das waren so die anfänglichen Fragen, denen wir uns gestellt haben. Und aus diesen Fragen hat sich dann eigentlich noch ziemlich schnell eine weitere entwickelt, beziehungsweise eine Recherche darüber entstanden, ein anderer zu werden. Eine Recherche übers Geschichten erzählen um jeden Preis. Und aber auch eine Recherche über Freundschaft, die auch vor allem der Essay verhandelt.
Alles Show, alles wahr. Das ist das Motto des Stücks. Und so könnte man auch die Biografie von Karl May ja überschreiben. Riesenspektakel, aber alles nur Fake, nur Literatur im Grunde. Aber für ihn war es Realität. Er hat behauptet, ich bin Old Shatterhand, ich bin Cara Benemsi. Alles stimmt. Ist alles so gewesen. Und ja, dieses unglaublich dreiste Hochstaplertum. Das ist jetzt wirklich, glaube ich, das größte Leitmotiv im Buch. Warum hat Sie das so getriggert, Frau Marci, so fasziniert?
Also wir leben ja alle in einer Zeit, in der das Verkaufen einer Geschichte und auch das Glauben einer Geschichte, das Glauben des eigenen Lebens eigentlich primat ist. Und May fängt damit von Anfang an, weil er eben sein biografisches Leben sehr schnell verlässt und in dem Moment, in dem er das erste Mal einen längeren Gefängnisaufenthalt aufgrund verschiedener Betrügereien und Hochstapeleien absitzen muss, da fängt er eben an zu schreiben und stellt fest, das zieht und er schreibt eigentlich um sein Leben. Und damit hat er auch nicht aufgehört, als er der erfolgreiche Massenentertainer war, den man so kennt. Und das ist natürlich faszinierend.
Und Sie verweisen in dem Zusammenhang sogar auf Anna the Rockin alias Anna Delvey, die Hochstaplerin, die in den USA die High Society um Millionen geprellt hat, ist eine super Netflix-Serie geworden. Da sehen Sie Parallelen, ne?
Ja, da gibt es auf jeden Fall Parallelen. Auch sie bewegt sich aus einer Welt heraus, in der sie, wie sie sich sieht, eigentlich gar nicht existiert. In diesem Fall ein Vorort von Aachen, also eigentlich nicht ganz so schlimm wie die Bedingungen, unter denen May aufwuchs. Und findet eigentlich erst zu sich selbst, möchte man meinen, und sie selbst ist also immer ein fiktives Selbst in New York, wo sie sich so tief in Lügen verstrickt, dass man meint, es würde zu ihrem Fall führen und eigentlich ist natürlich ihr eigentlicher Triumph, dass genau diese Geschichte verfilmt wurde. Also sie gewinnt wie May eigentlich.
Eine Textlinie in Ihrem Buch hat mich besonders fasziniert. Da zitieren Sie nämlich mehrfach und ausführlich Francis Ford Coppola aus der Pressekonferenz, die der Regisseur 1979 anlässlich der Premiere von Apocalypse Now in Cannes gegeben hat. Was, Herr Nergis, ist das für eine Spur zu Karl May?
Ja, also in dieser Pressekonferenz, die er dort gehalten hat, spricht Coppola eigentlich über die Zukunft des Kinos. Ende der 70er Jahre spricht er darüber, dass das Kino elektronisch sein wird. Und eine Parallele, die wir zu May gesehen haben, ist, dass in diesen Texten, die Ende des 19. Jahrhunderts geschrieben worden sind, May, wo der Film eigentlich noch nicht wirklich begründet war als Kunstform, May es geschafft hat, als eine der literarischen Techniken, die ich, muss ich auch zugeben, bewundere, in seinen starken Momenten, eine wirklich fast cinematoskopische, filmische Landschaftsbeschreibung herstellt und wirklich produziert. Also diese Frage, wie verändern sich mit künstlerischen Techniken bei May Landschaftsbeschreibung innerhalb seiner epischen Werke und bei Coppola dieselbe Frage, aber mit den Produktionsmitteln der Kamera. Und diese Verschiebung und gleichzeitig Parallelitäten in der im Nachdenken darüber, wie sich unsere Mittel verändern, um Geschichten zu erzählen, hat uns bei Coppola und May sehr interessiert.
Genau, und gleichzeitig gibt es eben auch noch so eine unwahrscheinliche inhaltliche Spur, nämlich ist Coppola ja auf dieser Pressekonferenz, um über Apocalypse Now zu sprechen, also jenen epischen Film, der vom Vietnamkrieg handelt. Und der Hauptdarsteller der Winnetou-Filme, Pierre Brice, der hat selbst als junger Mann im Indochina-Krieg gedient, also im ersten Dekolonisierungskrieg des 20. Jahrhunderts, wo Frankreich um seine Kolonien in Südostasien kämpft, hauptsächlich in Vietnam. Naja, und das ist natürlich eine absolut irre Parallele, die auch davon handelt, wie die Gewalt und die Kunst irgendwie zusammenhängen.
Ich habe noch nie davon gelesen, verdanke ich wirklich jetzt Ihnen und Ihrem Buch, das mit Pierre Brice. Ich als Kind habe immer nur Winnetou, Pierre Brice, wunderbar auf diesen Verfilmungen gesehen. Ich selber fand nun auch interessant, was Sie wiederum nicht so interessant fanden, nämlich die doch ja breite, jüngere Debatte um Karl May, dass er ja im Grunde gar nicht mehr geht, seinen Umgang mit den Indigenen, die edlen Apachen, die fiesen Kommanschen von den Balkan und den afrikanischen Völkern ganz zu schweigen. Also sein weißes Herrenmenschentum auch. Ich meine, ich habe als Kind diese Romane arglos geliebt. Würde sie jetzt echt 12- bis 14-Jährigen höchstens mit einer schärfsten Triggerwarnung in die Hand geben. Ich meine, Sie, Frau Manches-Energis, gehen da ganz entspannt mit um. Rassismus, Kolonialismus, kulturelle Aneignung, ach, was soll's, ist doch eh klar, Frau Matschi?
Also es ist klar, ja. wir gehen natürlich davon aus, dass die Leserin uns dabei folgen kann, dass der Blick irgendwie neugierig und trotzdem kritisch ist oder vielleicht kritisch und trotzdem neugierig. Wir sind nicht wirklich daran interessiert gewesen, eine 150-seitige Kritik zu schreiben, denn dafür sind zu viele andere Aspekte an diesem Typ zu interessant. Natürlich würde ich das jetzt auch nicht als allererste Wahl irgendwelchen 12-Jährigen empfehlen, aber das heißt ja nicht, dass wir nicht darüber sprechen können.
Wie das war, du hast bei Ihnen, Herr Nergis, als Sie das erste Mal Karl May gelesen haben, haben Sie wahrscheinlich auch gedacht, ja, um Gottes Willen.
Ja, gleichzeitig um Gottes Willen und gleichzeitig wahnsinnig neugierig. Also ich bin weder aus einer ablehnenden oder auch aus einer zusprechenden Haltung, sondern wirklich aus einer neugierigen Haltung da reingegangen. Und auch mit einer Form von kritischer Intimität. Also wie kann ich einem Gegenstand, einem Werk mich nähern, das mir einerseits wahnsinnig fremd ist und doch so nah, weil es mich permanent umgibt. Also ich stand zu Beginn dieser Recherche, wie Enes ja auch, oder wir standen vor einem, ich würde sagen, Universum deutscher Kulturgeschichte, das wirklich mir fremd war. Ja, und wir kannten diese Geschichten ja dann auch wirklich nur eigentlich aus diesen Debatten darüber, ob sie zeitgemäß sind, also die Geschichten oder eben nicht. Und komischerweise steht dann plötzlich Karl May im 21. Jahrhundert für etwas wie Meinungsfreiheit oder für die Verteidigung einer vergangenen nostalgischen
Ministerpräsident Herr Söder, ich lasse mir meinen Karl May nicht nehmen und so, ne?
Eben. Und das ist doch interessant, dass plötzlich ein Kleinkrimineller, ein Trickbetrüger, ein Hochstapler, der log, um zu überleben, plötzlich zum Symbol eines Kulturkampfes wird. Die Frage berührt, was man überhaupt noch sagen darf. Jemand, der permanent gelogen hat in seinem Leben und in seinem Werk. Das ist doch interessant.
Auf jeden Fall. Es gibt auf der Bühne, glaube ich, auch Musik und jetzt auch im Buch. Ne? Man kann mit QR-Code abrufen. Was ist denn da zu hören, Frau Matschi?
Parallel zum Buch ist auch das Album Mount Ararat von Max Weber erschienen. Und das sind Weiterentwicklung der Musik, die man auch im Stück hört, so vielleicht wie der Essay auch eine Weiterentwicklung der Fragen ist, die wir uns im Stück stellen. Und die Tracks aus diesem Album, die kann man anhören.
Also auch für die Ohren ist Karl May, so heißt das Stück. Und jetzt das Buch von Enes Manci und Nergis Maslum bei Surkamp erschienen mit 200 Seiten für 18 Euro. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren, Frau Manci, Herr Nergis hier im Deutschlandfunk Kultur. Alles Gute Ihnen.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Und da lesen wir heute einen Titel, bei dem ich prompt an einen superberühmten Fußballer denken musste. Ganz falsch, denn in diesem Kinderbuch Wer schnappt Ronaldo? Macht der Untertitel dann gleich deutlich, dass es hier um jemand ganz anderen geht. Kopfgeld auf ein Chamäleon heißt es nämlich. Geschrieben hat das Buch der Berliner Autor Benjamin Tinti. Ebenfalls aus Berlin kommt die Illustratorin Bea Davis und im Studio ist unsere Kollegin Kim Kindermann. Hallo.
Hallo.
Kim, ich habe gelesen, dass der Roman von der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur kürzlich zum Kinderbuch des Monats gewählt wurde. Du liest ja jeden Monat ein Dutzend Bücher für kleine Menschen, wenn es reicht. Ist deiner Meinung nach Wer schnappt Ronaldo wirklich so toll, herausragend?
Unbedingt. Also dieses Buch ist wunderbar, wie ein warmer Sommertag, möchte ich sagen. Sonne, Limo, Kuchen, jede Menge Kinder, dazu das verschwundene Tier und Abenteuer inklusive. Also was Benjamin Tinti aus der Suche nach Ronaldo gemacht, besser gesagt gezaubert hat, das ist schlicht richtig, richtig gute Kinderliteratur. Ich finde wirklich, hier stimmt alles, der Plot, die Protagonisten, vor allem die Ich-Erzählerin Nivin, eine ganz taffe, rotzfreche, bezaubernde Elfjährige, die haut einen förmlich um. Hier trifft Bullerbü auf Neukölln Rotzigkeit. Das zeigen schon die ersten Sätze. Die sind zwar derb, aber die treffen so, finde ich, mitten ins Herz. Bei mir zu Hause bist du allerhöchstens zum Kacken allein. Das passt mir gar nicht. Am liebsten hätte ich einfach meine Ruhe. Nach Hause kommen, in mein Zimmer gehen, die Tür hinter mir zumachen, abschließen. Bäm, ich finde, das sitzt, das macht neugierig, das tut weh und man ist wirklich gleich mittendrin.
Das klingt ja jetzt wirklich gleich stark, aber wer ist denn jetzt dieser Ronaldo? Also tatsächlich ein Chamäleon, auf das ein Kopfgeld ausgesetzt wird?
Genau. Ronaldo ist das entlaufene Chamäleon der Wahrsagerin Mona. Die benutzt die Gabe des Tieres, seine Farbe je nach Temperatur und Umgebung zu ändern, um so ihren Kunden besser die Zukunft vorhersagen zu können. Und jetzt ist Ronaldo weg. Er wurde gestohlen aus ihrer Laube in der Gartenkolonie. Und Mona hat jetzt einen Finderlohn ausgesetzt per Steckbrief, 5.000 Euro. Und diese Summe, die braucht jetzt Nivin, um zu Hause Platz zu schaffen, damit wenigstens ihr großer Bruder samt Baby und Freundin auszieht und sie eben so ein bisschen Platz bekommt, um zu atmen, um für sich zu sein in all dem Trubel. Zumal neben diesen dreien auch noch die zwei Zwillingsbrüder da leben und die Eltern. Also 8 Menschen in einer Zwei-Zimmer-Wohnung. Und da ist Ronaldos Verschwinden ein Glückstreffer für Nivin. Dieser Ronaldo, sagt sie, der ist fällig. Und sie riecht förmlich schon das Geld. Aber da gibt's jetzt auch noch Linus, der wiederum braucht auch Geld für einen Pony, denn Linus hat ADHS und das Tier hat beruhigende Wirkung auf ihn. Klar also, dass sich die beiden Kids da ganz schön in die Quere kommen.
Und was erleben dann Nivin und Linus so für Abenteuer auf der Suche nach Ronaldo?
Wahnsinnig viele. Zunächst aber lernen sie, Konkurrenz lohnt sich nicht. Zusammen sind sie besser dran beim Suchen, beim sich beschützen, denn die Kids, die ziehen ja schließlich los in den Großstadtdschungel Berlin und in eine Gartenkolonie. Und jeder weiß, das ist eine harte Welt. Da sind komische Leute, die sich gegenseitig überwachen, ob das Gras auch die maximale Höhe hat, ob die Hecke gut geschnitten ist und das richtige Gemüse angebaut wird. Und die Kinder sind ja gleich Ruhestörer. Also die sind sofort verdächtig, sobald die Kolonie betreten. Fremde sowieso. Also besser da zu zweit zu sein. Außerdem treffen sie jetzt in dieser Gartenkolonie wahnsinnig viele andere Kinder. Mia, Friedrich, Marigold, Hanadi, Johnny, Omram. Die mischen alle mit und sie sind teilweise verfeindet. Das glauben sie zumindest. Und hier wird dann in abgeschauter Bandenclan-Mentalität so aufeinander getroffen. Und dann sagt dann zum Beispiel Hanadi so im Streit: Außer wir killen euch. Und dann weiter im Buch. Es ist klar, dass sie das nur zum Spaß gesagt hat, aber bestimmt hat sie kurz darüber nachgedacht. Ganz kurz.
Das hört sich so ein bisschen nach Emil und die Detektive an, so der große Erich Kästner Kinderkrimi aus Berlin. Und der Autor Benjamin Tinti ist ja auch Berliner und arbeitet als Schulsozialarbeiter in Neukölln, habe ich gelesen. Also der Mann kennt Gegend und Verhältnisse.
Ja, er kennt sich aus. Ein ganz kleiner Fehler, die Ringbahn 43, die gibt es nicht. Das müssen wir Berliner hier sofort klarstellen. Es gibt nur die 41 und die 42. Aber Nebensache, abgesehen davon merkt man wirklich, dass er ein wunderbarer, gerechter Beobachter ist. Das fand ich so toll. Allein wie er Nivin und ihr Zuhause beschreibt, die Straße in Neukölln, den Laden der Eltern, das atmet Berlin pur. Rotzigkeit neben Zuversicht und einer ganz großen Portion Aufnahmewilligkeit und Gastfreundschaft, all das ist hier wunderbar leicht eingeflochten in diese Suche jetzt nach dem Chamäleon. Das Tier, fand ich, ist so ein ganz perfektes Synonym für diese Stadt, denn die kann ja alles. Die kann ja wunderschön sein und dann ekelhaft hart und runtergerockt. Und weil Berlin eben der Siedepunkt dieser Geschichte ist, werden eben auch ernste Themen verhandelt. Wohnungsnot, soziale Ungerechtigkeit, Herkunft, Vorurteile, aber eben auch Freundschaft und die Wichtigkeit, dass man sein Ziel nicht aus dem Auge verliert, dass man es schaffen kann, wenn man sich traut, wenn man dranbleibt. Und das auch als Kind. Das ist wirklich beste Selbstverwirklichung. Denn die beiden Hauptfiguren, Nivin und Linus, die sind ja sehr unterschiedlich. Die tragen beide wirklich ein schweres Päckchen. Aber die finden sich, die sehen sich, die lassen sich auch so sein, wie sie sind. Und das ist wirklich herzerwärmend schön.
Gucken wir noch auf die Bilder. Wie illustriert denn die Bea Davis diesen Band? Wie sieht das aus?
Ja, das sind so ganz kleine Schwarz-Weiß-Vignetten. Über jedem der 39 Kapitel sitzt dann so ein kleines Chamäleon immer über der Zahl des Kapitels. Und dazwischen gibt es dann immer wieder kleine Bilder von Nivin, von ihrer Familie, wie die zusammengequetscht auf dem Sofa sitzen, aber irgendwie strahlt das trotzdem eine totale Wärme aus. Oder von Heinz, das ist ein Gartenpächter, der nur in Unterhose immer seine Gartenarbeit macht, den sieht man dann da auch. Man sieht all die Kinder, das sind unterschiedlich große Bilder, 34 an der Zahl, sehr lose über diese Geschichte verteilt. Und doch, finde ich, unterstreichen sie den Ton des Buches, diese Schnottrigkeit. Die sind so ein bisschen comichaft gezeichnet, die Gesichter mit großen Augen, kleinen Nasen, das passt. Und steht aber im krassen Gegensatz zum Cover, ich habe das Buch ja hier liegen, das ist so knallbunt in Grün- und Blautönen, leuchtet nur so mit dem gelb-grünen Chamäleon in der Mitte. perfekte Täuschung von Berlin und all dem, was sie einen erwartet, ahnt man nichts.
Wie es ausgeht, verraten wir natürlich nicht, Kim, aber also definitiv ein Buch für den Urlaubskoffer oder die Badetasche, wenn es mit den Kids ins Freibad geht.
Unbedingt ja? Einpacken.
Danke dir. Kim Kindermann legt uns dieses Kinderbuch wärmstens ans Herz. Wer schnappt Ronaldo? Kopfgeld auf ein Chamäleon von Benjamin Tinti und Bea Davis. Jetzt ganz neu im Dressler Verlag. 176 Seiten kosten 15 Euro. Und für Kinder ab 9 Jahren ist es empfohlen. Alle diese Angaben, auch die Besprechung von Kim Kindermann, stehen nachher online unter deutschlandfunkkultur.de. Und nun leider eine schlechte Nachricht für alle, die an die Freiheit des Geistes glauben und dafür kämpfen. In Indien wird nun doch das lange schwebende Verfahren gegen die Schriftstellerin Arundhati Roy eröffnet. Zusammen mit dem Professor Shaukat Hussain wird ihr Terrorunterstützung vorgeworfen und jetzt wird sie dafür angeklagt. Vor 14 Jahren, 2010, hatte sich die Autorin zum Konflikt in Kaschmir geäußert, in einem friedliebenden Appell, der Gerechtigkeit für alle Seiten einforderte. Jetzt also ein Verfahren. Wir werden es natürlich verfolgen.
Straßenkritik.
Ich bin Friederike Mehler, ich bin noch Schülerin und gehe hier in Freiburg zur Schule. Ich lese gerade Kleine Dinge wie diese von Claire Keegan. Es ist ein Buch, das in Irland von 1985 spielt. Da geht es darum, wie von der Kirche und den Klöstern dort junge Frauen, die aus Familien rausgeschmissen wurden, weil sie uneheliche Kinder geboren haben, dass sie da arbeiten müssen und sehr schlecht behandelt werden. Ja, die müssen halt quasi von früh bis spät tatsächlich arbeiten und kommen wenig zu essen, keine gute Körperpflege und dürfen nicht raus und halt quasi wirklich Gefangene in diesen Klöstern. Es geht tatsächlich um einen Mann, der in dieser Stadt arbeitet und der dann eben mitbekommt, wie diese Mädchen da behandelt werden. Solche Wäschereien und Mutter-Kind-Häuser muss es wirklich gegeben haben, ja. Ich wusste tatsächlich davor gar nichts drüber und es ist so spannend, dass eben 1985 noch solche Menschenrechtsverletzungen stattfinden konnten. Und das finde ich sehr beeindruckend. Auch das Leben in Irland zu dieser Zeit, das ja noch teilweise sehr rückständig war. Es ist in einer sehr angenehmen Sprache geschrieben und liest sich sehr schnell. Ich kann das Buch auf jeden Fall weiterempfehlen.
Aus Freiburg kommen in dieser Woche unsere Straßenkritiker und Kritikerinnen und den Auftakt macht Friederike Mehler mit ihrer Empfehlung dieses ganz neuen Romans von Claire Keegan, der irischen Autorin. Kleine Dinge wie diese, so heißt das Buch in der deutschen Übersetzung von Hans-Christian Oeser. Im Steidl Verlag ist es erschienen, hat 112 Seiten und kostet 20 Euro glatt. Und jetzt gehen wir noch literarisch aus, und zwar ins Post-Ost-Café. Das wird in Berlin und Brandenburg betrieben. Und dort finden Veranstaltungen statt, wo es um Fragen rund um die Migration von Ost und nach West nach dem Zerfall der UdSSR geht. Autorinnen und Autoren lesen hier, diskutieren. Und sie werden eingeladen von der Kuratorin Alicia Garmisch, die jetzt im Studio ist. Guten Tag im Deutschlandfunk Kultur, Frau Garmisch.
Ja, hallo, guten Tag.
Allein der Titel Post-Ost-Café macht ja schon neugierig. Ich muss gestehen, ich habe den Begriff in diesem Sinne noch nicht gehört, Post-Ost. Wie sind Sie auf diese Idee gekommen?
Also der Begriff kursiert jetzt schon seit ein paar Jahren in Berlin. Er ist entstanden in aktivistischen Kontexten, unter anderem meine Co-Kuratorin Anime Noir und Sergei Prokopkin vom Zentrum für Antislawismusforschung waren da ganz am Anfang dabei, auch Juri Vasenmüller, eine Journalistin. Und der ist da entstanden im Prozess der Aufarbeitung der eigenen Migrationsgeschichten. Also es gab ein Bedürfnis, sich unter ähnlichen biografischen Erfahrungen zusammenzufinden und auch gleichzeitig die Heterogenität dieser Gruppen hervorzuheben, deutlich zu machen, dem einen Platz zu geben und auch so als Gegenentwurf zu so herkömmlichen Fremdbezeichnungen wie post-sowjetisch oder Ostblock. Also das sind eben eher Bezeichnungen, die als Fremdbezeichnung wahrgenommen werden. Und das ist dann eben also Post-Ost, so eine Selbstbezeichnung, die wir als MigrantInnen in Deutschland mit unterschiedlichen biografischen Bezügen zu den sozialistischen, ehemaligen sozialistischen Staaten verwenden wollen und uns damit auch so im postmigrantischen Diskurs verorten möchten.
Mhm. Und diese Sowjetunion, die gibt jetzt seit über 30 Jahren nicht mehr, scheint aber so präsent wie lange nicht, jetzt auch mit Blick auf die anhaltende russische Invasion in der Ukraine. Wie hat sie das sozusagen auch beeinflusst bei dieser Thematik, Frau Garmisch?
Ja, also ich denke, dass die diese durch den völkerrechtswidrigen Angriff Russlands auf die Ukraine jetzt natürlich in Deutschland ein größerer Bedarf, ein größeres Interesse auch da ist, die Hintergründe, die ja auch unter anderem in der Geschichte und im Zerfall der Sowjetunion stecken, besser zu verstehen und Schlüsse daraus eben für die Situation heute zu ziehen. Aber die Themen sind natürlich nicht neu, also Prägungen und Traumata durch Deportation, Kolonialisierung, stalinistischer Terror, russischer Imperialismus. Also diese ganzen Erfahrungen, die stecken natürlich tief in den Familien, die prägen auch über die Generation hinweg uns heute, unsere Generationen heute. Und das sind eben zentrale Themen bei uns im Post-Ost-Café, wo wir das aber eben auch auf eine literarische Ebene holen wollen. Und die sind aber auch schon eben länger Thema. Also die gibt's, werden schon länger verhandelt. Und ja, meine Mutter zum Beispiel ist eben auch als Russlanddeutsche in den 70ern schon nach Deutschland eingewandert. Andere Teile meiner Familie kamen erst in den 90ern nach. Meine Co-Kuratorin Anne Menoir ist in den 90ern eingewandert aus Armenien. Also es ist eine Vielzahl an Geschichten, die da zusammenkommen. Und klar, hinter der Folie jetzt dieser andauernden Invasion stellen sich neue Fragen, also sowas wie, wie kann man sich einbringen, die eigene Verantwortung wahrnehmen. Ja, und da soll unser Post-Ost-Café eben ganz klar auch so ein Ort der Solidarisierung sein, also sowohl mit der Ukraine als auch mit anderen migrantischen Strömungen.
Sie laden Autorinnen und Autoren ein, aber auch Expertenstimmen kommen zu Wort. Zwei Veranstaltungen gab es schon. Wer ist denn da so zusammengetroffen, aufeinander getroffen?
Ja, also bei den In den letzten Veranstaltungen hatten wir zu Gast, da hatten wir immer eben zwei, also es sind immer zwei AutorInnen und eine Expertin. Jetzt muss ich kurz überlegen, wen wir da hatten.
Ist nicht so schlimm, also, aber wie lief es denn so?
Also ich finde, es waren wirklich wunderschöne Räume. Es ist einfach eine total schöne Gelegenheit, durch diese Förderung, die wir bekommen haben, diese verschiedenen Geschichten nebeneinander zu stellen. Also zum Beispiel hatten wir Alexandru Bulut, Natascha Meyer und Elisabeth Landenberger. Das sind drei verschiedene Hintergründe. Und da einfach diesen Raum zu haben und sich zuzuhören, ja auch diese verschiedenen Perspektiven nebeneinander stehen zu lassen und wertschätzend miteinander umzugehen. Und ja, das ist einfach super eine schöne Position gegen jetzt auch so rechte Bewegungen oder die Situation, die ganze Gewalt, die sonst so existiert.
Wo Sie das gerade ansprechen, Frau Garmisch, ich meine, die EU-Wahl steckt uns allen noch in den Knochen. Vor allem Deutschland hat nochmal einen ganz sichtbaren Rechtsruck hier gemacht. Ich meine, Themen, die jetzt auch Teil Ihrer Veranstaltungsreihe wahrscheinlich sind. Ich meine, gehört das zum Post-Ost-Café dazu?
Ja, also ich denke, von mir persönlich sprechen kann, aber auch als für mein Team im Post-Ost-Café, die auch super divers zusammengesetzt sind, das ist eben eine, gerade weil dieser Begriff noch im Werden ist und im Aushandeln, ist es eben eine gute Chance, sich da zu solidarisieren und sich ganz klar auch gegen rechts zu positionieren. Und dadurch, dass wir die Gelegenheit haben, das auf einer literarischen Ebene zu verarbeiten, kann man das natürlich auch noch mit emotionalen, historischen Ebenen unterfüttern und sie dadurch auch der deutschen Mehrheitsgesellschaft erlebbarer machen und da vielleicht das Bewusstsein einfach auch erhöhen. Und ja, also wir freuen uns auf jeden Fall auf die kommenden AutorInnen, die jetzt zu Gast sein werden. Und zwar sind das bei der nächsten Veranstaltung Lana Lux, Senker und der Aktivist Daniel Heinz. Und in der Veranstaltung dann darauf folgend in Potsdam ist es Dora Kaparalova, Paula Fürstenberg und Angelika Kim. Und genau, da wird einfach auch ein bisschen ausgehandelt, wer erzählt sich eigentlich alles zu Post-Ost? Zum Beispiel auch die Fragen, können auch Menschen aus der ehemaligen DDR, so wie Paula Fürstenberg, sich darunter zählen? Also ja, es ist sehr spannend, was da so zusammenkommt.
Schönen Dank Ihnen, Alicia Garmisch, für Ihren Besuch und dieses Gespräch. Weiterhin gutes Gelingen.
Dankeschön, vielen Dank für die Einladung.
Und das Post-Ost-Café öffnet noch viermal insgesamt die Pforten dieses Jahr. Die nächsten Termine hat Alicia Garmisch schon genannt. Übermorgen am 19. Juni in Berlin und am 22. dann in Potsdam.